GT Talk, der wöchentliche GT- und Langstrecken-Podcast mit Lukas Storms auf meinsportpodcast.de. Der GT Talk auf meinsportpodcast.de wird hier präsentiert von Virtual Racing School. Alles rund um den virtuellen Motorsport bei Virtual Racing School. Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School, von Champions für angehende Champions. Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. In dieser Woche reden wir über zwei Finals, die schon hinter uns liegen, nämlich einmal das Finale der ADAC GT Masters. Da reden wir ausführlich drum in dieser Folge und auch über das Finale der WEC, das etwas kürzer, und da beschränken wir uns im Endeffekt hauptsächlich in die GT-Klassen und auch etwas, zumindest schauen wir da etwas in die LMP2, aber da war es tatsächlich ziemlich deutlich, was in den Prototypenklassen anging. In der Hypercar-Klasse hat man es ja auch schon letzte Woche eine Vorentscheidung, zumindest in der Herstellerwertung, auch gesehen, was nicht ziemlich verwunderlich war. Wir reden auch über das Petit Le Mans Rennen, was ja an diesem Wochenende ansteht, die 10 Stunden von Road Atlanta, die wir dann sehen werden. Das Ganze dann die letzte Station der IMSA WeatherTech Sportscar Championship in diesem Jahr. Und das dann auch als Finale Road Atlanta Petit Le Mans, wie immer. Und da schauen wir ausführlich auch darauf, wer da Titelchancen hat, wer überhaupt startet. 40 Fahrzeuge in diesem Rennen dann vertreten. Und da blicken wir in dieser Folge drauf. Und dann starten wir jetzt eben mit dieser neuen Folge GT Talk auf meinen Sportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Storms, wie immer. Und wir legen los mit der ADAC GT Masters und dem Finale am Nürburgring. Ja, ADAC GT Masters Finale am Nürburgring. Und es war eine Konstellation, die man sich zumindest aus Dreien nur als Titelkandidat voraussichtlich so gedacht hat. Und so ist es auch im Endeffekt eingetreten. Land Audi Motorsport mit der Besatzung Feller Mies. Dann einmal Tuxport WRT. Mit dem Mercedes-AMG-Schriftzug vorne dort drauf, mit Maro Engel und Luca Stolz und auch die SSR-Performance-Truppe rund um Mathieu Germinet und auch Michael Ammermüller. Das waren die großen Favoriten auf den Titel, wie wir dann zum Nürburgring gereist sind mit der Truppe des ADAC GT Masters und auch der GT4 Germany, da reden wir gleich auch noch drüber. Und ich war am Samstag da, die Stimmung im Endeffekt so war ziemlich aufgeheitert, zumindest was an unter den Zuschauern war. Gerade im Pitwalk hat man das ziemlich erlebt und kurz noch eben diese Einschätzung, im Endeffekt die Eindrücke von der Strecke. Kalt war es auf jeden Fall, wenn man überlegt hat, beim Qualifying, was ja ziemlich früh war, am Samstag 9.30 Uhr, da war es ziemlich, ziemlich kalt, rund um die 2 bis 1 Grad und die Strecke eben mit 0,4 oder 0,5 Grad, die es dann im Qualifying gab, total verrückt und auch zumindest nicht gut für die Reifen, denn da brauchte man doch etwas längere Zeit dafür, die Reifen dann aufzuwärmen. Ja, Qualifying war ziemlich interessant, Samstag wie auch am Sonntag. Am Sonntag eigentlich noch interessanter aufgrund dessen, dass es ja auch teilweise sehr feucht war, also eine Mischbedingung zwischen einem Regenreifen und einem Slick. In der ADAC GT Masters haben wir kein Intermate von Pirelli, den bietet man ja gar nicht für diese GT3-Fahrzeuge in diesen Fix-Serien an, sag ich jetzt mal, in diesen SRO-ähnlichen Serien wie GT Masters oder wie auch die eigentlichen SRO-Meisterschaften wie GT World Challenge, Europe, America, Asia oder auch dann Australia. Also von daher haben wir da kein Intermate und deshalb blieb nur die Wahl tatsächlich am Sonntag mit dem Regen oder dem Slick an den Start zu gehen. Ja, blicken wir eigentlich mal aufs Rennen. Das Rennen am Samstag war gerade geprägt von dem Dreher, zumindest in der Anfangsphase, von Mirko Bortolotti, der ja umgedreht worden ist. Die Kettenreaktion, die dann darauf folgte, war ein kleiner Stau und auch ein bisschen Chaos im hinteren Feld. Man muss natürlich dann sagen, der Unfall von Mirko Bortolotti, also der Zwischenfall rund Dardum, war jetzt nichts Heftiges im Endeffekt. Klar kann man sagen, dass Sven Müller ein bisschen zu eifrig in Kurve 1 eingelenkt hat oder zumindest zu spät gebremst hat. Das kann man auf jeden Fall ja mal in den Raum stellen. Doch wenn man es sich mal so richtig anguckt, Mirko Bortolotti, ja, daneben war auch der Audi, so richtig einlenken konnte er nicht. Klar, Sven Müller war nicht direkt hinter ihm, trifft ihn dann unglücklich. Aber es war zumindest jetzt nichts Ähnliches, was Costa Balboa am Sachsenring gemacht hat. Also sein ehemaliger Teamkollege bei GRT Grassa Racing. Klar sieht die Mannschaft das bestimmt anders, aber das soll auch ihr gutes Recht sein. Und dafür gab es dann tatsächlich auch keine Strafe. Und das Samstagsrennen grundsätzlich etwas chaotischer führend war aber, und das muss man wirklich sagen, eine starke Leistung von Ricardo Feller und Christopher Mies. Gerade Ricardo Feller am Anfang unglaublich weggefahren. Also das ist fast schon untypisch für die ADAC GT Masters, dass da sich so eine Lücke auftut und er auch rundenzeittechnisch so viel stärker war als die Konkurrenz rund um Stolz und Engelhardt und auch über Mathieu Jaminet. Die konnten teilweise nicht folgen. Was übers Rennen gesehen zu beobachten war, gerade an der Strecke, war, dass der Mercedes sich gerade ziemlich schwer getan hat über den Rennverlauf. Das hat man auch spätestens am Fernsehen gesehen, wie es zu den Boxenstops kam. Da hat man halt eben aufgrund dessen gecovert bei SSR Performance in Richtung des Undercuts. Also man hat früher gestoppt, aufgrund da Überrundungsverkehr war. Das hat man so im Fernsehen nicht so gezeigt. Das kam in eine Wiederholung, wo der BWT Mercedes dann hinter einem Rotronic Audi, wenn ich mich jetzt nicht total irre, der aus der Box kam, dort festgehangen hat, dass er da nicht irgendwie vorbei kam. Und da hat man eben bei SSR gesagt, okay, wir wollen dies vermeiden. Man war auch schneller, das hat man teilweise auch gesehen, wie er hinter dem Mercedes fuhr. Und da hat eben Mathieu Jaminet gesagt, wir gehen früher in die Box. Und dann kam auch der Pass in den 30 Minuten Rennen verbleibend. Und da hielt man tatsächlich sich auch dann davor. Ziemlich zum Rennende gab es noch diese Kampfgruppe. Die hat sich so ein bisschen angebahnt. Das hat man halt am Fernsehen auch ebenfalls nicht so gesehen. Die Kampfgruppe, ich möchte sie eigentlich mal benennen, das war das Auto rund um Konstantin Schöll, Dries Van Thor, Nick Jelloli, das war auch noch dabei Pierre Kaffer und Kirchhöfer Niederhauser. Der einzige, der sich da durchgerungen hat, war der BMW, so komplett von Nick Jelloli und Schubert Motorsport. Das war ja die letzte Veranstaltung auf deutschem Boden mit dem Fahrzeug in offizieller BMW-Hand, bevor es dann in Richtung des M4 GT3 geht. Und da hat man eben nochmal gezeigt, was das Auto kann, also sich extrem da nach vorne gekämpft. Man hatte ein bisschen Pech mit der Penalty Lap, die hat man sich aber auch selber vereinnahmt. Beim Start nicht ganz ausgepasst, die Grid-Positionen auf jeden Fall zu deutlich rausgezuckt und dann ging es in die Penalty Lap. Aber dafür ist sie da, dass man eben den Rennen trotzdem noch irgendwie nach vorne korrigieren kann. Platz 9 war es am Ende dann für die Truppe, die sich dann in dieser Kampftruppe da durchsetzen konnten. Gewonnen haben ja Mies und Feller mit dem Audi Gespann und Amar Müller-Preining, die folgten dann als Porsche-Duett dann auf Platz 2 und 3. Engel, Bug, im Endeffekt auch Mercedes Armada dann auf 4 und 5. Dann hatten wir eine Konstellation nach diesem Rennen mit 17 17 Punkten Vorsprung für die Landmannschaft, 25 dann vor der SSR Performance Mannschaft. Da denkt man sich, was könnte da großartig noch passieren? Einfach gedacht, ja, der Landaudi muss nur ein bisschen Punkte holen und am besten noch irgendwie, um sicher zu sein, vor dem Mercedes und vor dem Porsche vom TuxSport bzw. SSR gehen. Doch so leicht hat sich das im Endeffekt nicht angebahnt. Im Qualifying, wie schon erwähnt, schwierige Bedingungen und deshalb war auch der Poker ziemlich groß und da muss man natürlich auch sagen, dass man im Endeffekt zumindest am Anfang nur eine Wahl hatte, nämlich die Regenreifen, die ja nach dieser Nebelverzögerung, ja, wir haben es ja schon auf Social Media angesprochen, Nebelfiasko, das blieb zumindest aus. Das bisschen Verzögerung, glaube ich, da sind wir vom Nürburgring ein bisschen gewöhnt. Aber auf jeden Fall der Regenreifen am Anfang die große Wahl. Und dann kam irgendwann der Switch auf die Slick-Reifen und das erwischte nicht jeder so gut. Und vor allen Dingen, da gab es dann auch technische Probleme, zumindest was die Anzeige angeht. Nämlich bei Maro Engel, der hat seine beste Runde tatsächlich abgebrochen, aufgrund dessen, dass im Dashboard stand, du hast Plus auf dem Delta, heißt du bist langsamer als die vorherige Runde oder deine beste Runde, das dann wird dann im Qualifying angezeigt, die beste Runde, das Delta dann da drauf und dann ging es eben nicht nach ganz nach vorne, sondern in Anführungszeichen nur Platz 7 für das Team rund um TuxSport WRT und dann hat man tatsächlich auch jemanden gesehen, den man sonst nicht so weit vorne sehen würde. Das Precourt Herbert Motorsport Team, was sich ja in diesem Jahr speziell ziemlich schwer getan hat. Aber mit Klaus Bachler lebte man auf und Simona De Silvestro dann auf Platz 1. Also Klaus Bachler mit der Pole und Simona De Silvestro als Teampartnerin von Klaus Bachler dann eben in Startreihe 1 führend. Daneben Michael Ammermüller und Mafi Jaminet mit einer Zeit, die 2 Zehntel hinter der Zeit vom Markenkollegen Klaus Bachler war. Doch Platz 2 ist zumindest eine gute Voraussetzung für Ammermüller und Jaminet gewesen. Vantor, Mies folgten ja auf Platz 3 und 4 und dann dahinter zwei Porsches von Christine Bernhardt. Die haben sich so ein bisschen wieder extrem gefangen, nachdem, glaube ich, Sachsenring lief es schon etwas deutlich besser. Und seitdem ging es dann ja auch weiter nach vorne. Engel schon erwähnt auf 7, Pereira, Innerchen auf 8, Mappelli und Bortolotti auf 9. Die hatten ja spätestens nach dem Rennen 1 ja keine Meisterschaftschance mehr. Zumindest auch Marco Bortolotti, Marco Mappelli ja neu in der Meisterschaft seit Sachsenring dabei. David Jan und Janis Wittje stark auf Platz 10. Auch für die Jurus Sportwagentechnik ging es weiter nach vorne. Aber die wurden in Rennen 1 im Endeffekt Opfer eines schweren Unfalls und das war auch dann dabei und der Grund für eine Unterbrechung. Pierre Kaffer war auch Leidtragender, das Geburtstagskind, was dann tatsächlich dem Tag dann am 7.11.2021 ja, das Rennen tatsächlich frühzeitig beenden musste und das sogar auch im Krankenhaus. Grund war, dass der Dreher eben von Janis Wittje, der ausgelöst worden ist, das war einfach eine Verkettung unglücklicher Umstände. Man war free wide in Turn 1, also Ausgangsturn 1 und dann war Nicchielli in einem Sandwich der BMW und Janis Wittje wollte dann halt wieder rüber. Und der war tatsächlich, also der Janis Wittje im Porsche war vor dem BMW, wollte sich dann einreihen und der BMW von Nicchielli dreht dann Janis Wittje um. Er dreht sich dann quasi ins Feld rein und Pierre Kaffer hatte keine Chance irgendwie auszuweichen und deshalb ging es dann ins Heck rein vom Porsche 911 GT3 R und das sorgt dann eben für eine Rotunterbrechung. Ziemlich, ziemlich heftig. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass diese Autos so viel aushalten und dann im Endeffekt bei relativ kleinem Speed, dann kommen diese Verletzungen tatsächlich hervor. Und eben der Heckbereich, gerade beim Porsche und der Frontbereich beim Audi, wenn die aneinander treffen, ist es halt schwierig, denn wie gesagt, vorne der Audi ja kaum Knautschzone, da ist ja vorne im Endeffekt alles weg und hinten beim Porsche eben der Motor. Und wenn das aneinander knallt, ist das nicht so gut. Wie gesagt, Rückenprobleme bei beiden Beschwerden. Bei Janis Fizzi hat sich das nicht bestätigt. Der ging dann tatsächlich auch am Sonntag direkt abends aus dem Krankenhaus raus. Und Pierre Kaffer musste dann operiert werden. Und wir wünschen auch dahin hinsgehend auch alles Gute und dass wir ihn nächstes Jahr hoffentlich dann auch wieder in der RDC GT Masters und auf den Rennstrecken der Welt wieder begrüßen dürfen. Ja, machen wir weiter im weiteren Geschehen. Dann gab es diese Rotunterbrechung, aber zuvor gab es dann tatsächlich eine Kollision, die ausgelöst worden ist von Maro Engel. Etwas zu eifrig ging es dann rein in Richtung Thomas Preining und auch Dries Wantor, den er dann abgeschossen hat. Und sorgte es dafür, dass Thomas Preining mit einer offenen Motorhaube, stimmt ja nicht ganz, mit einem offenen Kofferraum, zumindest beim Porsche, dann einmal eine Runde über die Grand Prix-Strecke des Nürburgrings gefahren ist und Dries Wantor eben heftig beim Start getroffen worden und für ihn war das Rennen dann eben vorbei. Grund und das dann auch, zumindestens die Andeutung von Maro Engel, die Schuld hat er nicht bei sich gesehen und das bestätigt er auch beim Interview bei Nitro, direkt eigentlich nachdem das passiert ist, in der Rotphase hat er sich noch gestellt, aber ja, natürlich die Einschätzung von ihm da in der Situation natürlich pro ihn, also dass er dass es keine Strafe nach sich ziehen würde, hat man aber dann so getan. Tatsächlich eine Drive-Thru-Penalty für das Auto mit der Nummer 22. Und dann hat man tatsächlich sogar noch beim Restart eine gute Phase erwischt. Man ging vorbei an Ammermüller und auch an Klaus Bachler. Nützte nur nichts, denn die Durchfahrtsstrafe war eben angesagt und dann ging es komplett nach hinten und da war man eben aus dem Titelrennen raus. Anders gesehen, aus dem Titelrennen war man eben deutlich nicht raus, nämlich bei der SSR, da hat man ja ein sauberes Rennen 2 hingelegt. Ähnlich wie auch Rennen 1, doch diesmal hat man sich belohnt mit dem Sieg und der war auch eben nötig für das erfolgreich sein in der RDC GT Masters als internationaler deutscher GT-Meister im Jahr 2021 rauszugehen. Zwar hat man im Qualifying die 2 Punkte rausgeholt, aber natürlich ein Sieg ist wichtig. Weit nach hinten ging es aber inzwischen Zeit für das Montaplace bei Land Motorsport Team, da ist man ziemlich vorsichtig gefahren. Christopher Mies, den hat man oft im TV gesehen, wie behutsam er doch irgendwie seine Position halten wollte, hat er tatsächlich auch einige teilweise freiwillig schon fast schon vorbeigelassen, aber ja, so richtig wehren konnte und wollte er auch vielleicht nicht wirklich, weil ein Unfall, ich sag jetzt mal wie in der DTM oder auch einfach irgendwas Blödes, man berührt sich und dann geht's dann irgendwie nach hinten oder muss abstellen, das wäre natürlich bei einem Sieg jetzt, wie wir den auch gesehen haben, am Samstag bei SSR dann zum Meistertitel geführt worden. Und hat man trotzdem einen Top-Job gemacht, muss man wirklich sagen. So behutsam auch in diesem Feld zu fahren und dann Zehnter zu werden, das hat ja im Endeffekt auch gereicht für den Titel für Christopher Mies und auch für Ricardo Feller, der auch Junior-Champion geworden ist, also 2 Meisterschaften in einem. Wenn er nicht Meister geworden wäre, wäre er zumindest Junior-Champion gewesen, obwohl das ja auch knapp war. Da müssen wir eigentlich auch mal drauf schauen in der Junior-Meisterschaft. Und 2 Titel, zumindest für ihn, und auch 2 Titel für die Montaplace bei Land Motorsport-Mannschaft. Da ist man nämlich auch Team-Champion geworden. Also von daher Fahrer, Junior und Team, also das ist schon eine ziemlich, ziemlich starke Ausbeute. Schade, dass man eigentlich keinen in der Trophy-Wertung drin hat, denn da hätte man bestimmt auch noch irgendwie etwas abgeräumt. Aber naja, bei der Landmannschaft freut man sich eben auch schon bei 2 Titeln, bei 3 Titeln, aber ich glaube 4, das wäre dann der nächste Schritt. Ja, wie es nach hinten laufen kann, haben wir auch gesehen bei Raffaele Marcello, ein leichter Titscher in Richtung des Fahrzeugs dann, wo es dann in die Schlussphase, ich glaube mit dem Phoenix Audi ist man da touchiert, Bug und Marcello, ja das Team bei dem Mannfilter-Team Landgraf und da das Auto ziemlich beschädigt, der Splitter und der Unterboden war nicht mehr an der Stelle, wo es mal war und Dann ging es nach ganz hinten, eine Runde Rückstand hatte man dort und das leider ziemlich zum Ende des Rennens und ja, da hat zumindest eine ziemlich spektakuläre Stelle, die wir dort gesehen haben in diesem Rennen. Ja, was gibt's abschließend zu sagen zu der Saison ADAC GT Masters? Wirklich starke Saison, spannend bis zum Schluss, wie das, was wir fast schon eigentlich im Endeffekt immer so ein bisschen gewohnt sind von der ADAC GT Masters. Spannung bis zum Schluss und wenn das letzte Tuch fällt, also beim Rennen 2 am Nürburgring in diesem Jahr, können wir erst den Meister und das war auch in diesem Fall wieder dann der Fall. Schließen wir noch die ADAC GT Masters zumindest in dieser Saison ab mit dem Rennen 2 Ergebnis. Mafio Jaminet, Michael Ammermüller haben wir schon erwähnt, mit dem Sieg. Dann Joel Eriksen, Marco Holzer auf Platz 3. Rolf Inhaichen, Frank Pereira, auch in Rennen 1 ein starkes Rennen gefahren. Muss man wirklich sagen, Rolf Inhaichen, der sich teilweise auch gewehrt hat gegen Raffaele Marcello im deutlich stärkeren Aufgebot vom Landgraf Mercedes. Dann auf der vierten Position, Bortolotti und Mappelli. Dann auf der fünften Position Yusuf Ovega und Patrick Niederhauser. Da haben wir leider das zweite Auto gesehen und um Salman Ovega leider nicht gesehen. Das Auto ja ziemlich heftig im freien Training am Freitag dann ausgefallen. Valilko und Gounon auf der 6, die Silvestro Bachler auf 7, Kron, Jeluli auf 8, 9. Dann Paul und Giotto und auf 10 Feller und Mies. Das war das Rennergebnis. Schauen wir noch abschließend, dann machen wir wirklich die ADAC GT Masters in diesem Jahr zu Ende mit den Wertungen. Schauen wir auch noch auf die Pirelli Trophy Wertung in diesem Jahr und auch auf die Junior Wertung. Auf Platz 1, eben Meister in diesem Jahr, ist das Team von Landmotorsport. Christopher Mies, Ricardo Feller, Matthew Jaminet und Michael Ammermüller schieben sich noch nach diesem Rennen vom Nürburgring auf Platz 2. 4 Punkte Abstand war es am Endeffekt nach diesem Rennen. Mauro Engel, Lukas Stolz auf 3, dann gefolgt von Maximilian Bug und Raffaele Marcello auf 4. Bortolotti als Einziger auf 5, Valicor und Jules Connor, die eine starke zweite Hälfte gefahren sind. Und das sieht man auch im Endeffekt bei den Punkten. Ab dem Lausitzring-Rennen 2 kamen dann die großen Punkte. Und da ging es dann auch aufwärts. Und am Ende dann Platz 6 vor Rolf Inhaichen und Frank Pereira. Ein Punkt Vorsprung. Platz 8 noch für die Titelanwärter, wenn man sich auch die Punkteanschauung ansieht, bis nach Zandvoort. Danach blieb es dann ein bisschen mit den Punkten, mit den großen Punkten aus. Deshalb in Anführungszeichen nur Platz 8. Aber ich glaube für die BMW-Mannschaft rund um Nick Jaluli, Jesse Krohn und Schubert doch noch eine ganz gute Endsaison mit dem BMW M6 GT3. Machen wir noch Albert Costa bei Bora mit 103 Punkten fertig. Und dann Marvin Kirchhoff von Jeffrey Schmidt mit der Corvette, die ja mehr oder weniger unauffällig gefahren ist. Spielberg Red Bull Ring Rennen 2, dann Erfolg mit dem Sieg. Aber großartig viele Punkte oder die großen Punkte neben dem Red Bull Ring blieben eigentlich aus. Aber Platz 10 ähnlich, ich sag jetzt mal wieder, M6 GT3, dann doch ziemlich gut als mehr oder weniger Außenseiter in dieser Saison. Insgesamt für die Fun Facts und für die Statistik 42 Positionen wurden vergeben, natürlich deutlich Doppelung, ich sag jetzt mal Max Hofer und Stane Shotthorse, die ja auch nur bei den Wochenenden von Oschersleben beziehungsweise dann auch im Fall von Max Hofer dann am Red Bull Ring nur die Punkte gesammelt haben oder jeweils da nur am Start waren. Wir schnell noch in die Trophy-Wertung, die ist schnell abgefrühstückt. Florian Spengler gewinnt mit 358,5 Punkten die ADAC GT Masters Trophy-Wertung vor Elia Herth und Rolf Inhaichen. Und das aufgrund dessen, wie gesagt, andere Punkteregelung in der Trophy-Wertung, da heißt es nicht unbedingt im Endeffekt mit den gleichen Punktefaktoren, die man da gesehen ist. Aber wie gesagt, Florian Spengler stark in der Trophy-Wertung dann auf Platz 1. Dann schauen wir in die Junior-Wertung. Ricardo Feller gewinnt vor Kim Louis Schramm und Dennis Marshall. 274,5 Punkte, also ein halber Punkt im Endeffekt, also 0,50 Punkte, die dort fehlen zwischen den Dreien und eben ja, eine starke Saison auch in den Juniors hat man gar nicht so im Blick gehabt und deshalb ja, wirklich, wirklich stark, dass da die Junior-Wertung so knapp war, hatten wir gar nicht so im Blick im Endeffekt. Ein bisschen schade, aber Der 0,5 Punkte Abstand, das spricht natürlich auch für die Junioren. Und das zeigt auch die Klasse der Junioren in der GT Masters. Machen wir noch die Teams fertig, die natürlich den größten Anteil in dieser Saison gehabt haben. Mit 199 Punkten geht das Monte Blas bei Land Motorsport Team auf Platz 1. Und interessant zu sehen ist, dass ein Fahrzeugkonzept wohl sehr gut war. Wenn wir überlegen, SSR Performance auf 2 mit 193 Punkten, also der ähnliche Abstand oder der ähnliche Abstand mit Platz 2 wie in der Mannschaft bei Land. Wie gesagt, viel Punkte hat das zweite Auto von Land nicht gemacht und deshalb im Endeffekt fast auch schon ein Fahrzeugkonzept. Wie gesagt, Land mit 2, SSR Performance mit einem Auto, aber trotzdem vor der Armada von GRT Grasser Racing, die ja größtenteils der Lamborghini stellt. Ein Auto ja von T3 Motorsport eingesetzt, aber der Rest Lamborghinis kommt von GRT Grasser Racing, deshalb ist Platz 3 im Endeffekt ein bisschen ernüchternd für die Mannschaft aus Österreich, aber auf dem Treppchen steht man zumindest bei den GT Masters bei der Teamwertung. Und dann kommt die Mercedes AMG Team TuxSport WRT Mannschaft mit 172 Punkten auf Platz 4. Das Auto alleine eingesetzt, dann auf Platz 5 Manfilter Team Landgraf, also ziemlich viele Mercedes, dann auf 4, 5 und auch auf 6. Das Team Zackspeed Mobil Krankenkasse Racing mit 142 Punkten auf 6. Küstin Bernhard folgt auf 7, Rotonic bei Teze auf 8, Schubert auf 9 und die Callaway Competition Truppe auf 10. Das die Teammeisterschaft tatsächlich in diesem Jahr und wir blicken dann jetzt schnell auf die GT4 Germany. Da haben wir auch gesagt, dass das Thema relativ schnell durch, wenn ich sogar am Samstag denkste. Ja, ein Fehler bei Michael Schrey und Gabriele Piana sorgte dafür, dass die Meisterschaft vertagt worden ist auf Sonntag. Rennen 1 sorgte dafür, dass ein sehr, sehr starker Hugo Sasse mit Mark David Ortmann gewonnen hat. Im Pro Sport Racing Aston Martin, gefolgt von Pavel Levtorov und Bostan Jenev. Auf der zweiten Position Nikolai Möller-Madsen, der ein bisschen Opfer wurde von seiner eigenen Sturköpfigkeit, wenn man es so sagen möchte, in Sachen Track Limits. Der folgte nach einer 5-Sekunden-Strafe auf Platz 3, eigentlich auf der zweiten Position gestanden, der Däne für das Team WNS Racing, gefolgt von Ben Dörr und Nick Hahnke auf der vierten Position und dann Phil Dörr und Andreas Wirth auf der 5. Ziemlich dominiert, aber wie gesagt, das Hofer Racing bei Bonk Motorsport Team rund um Gabriel Fiana und Michael Schrey wurden Opfer so ein bisschen der tiefstehenden Sonne und das Ganze dann in der Boxengasse. Da hat man seinen Boxenstandplatz nicht gefunden, man hat in der Fastlane geparkt und dann hat man auch noch einen Kontakt gehabt mit einem Bad Porsches und dann ging es eben zurück und da hat man das Rennen leider aufgeben müssen aus deren Sicht und dann ging es auch nochmal tatsächlich in der Startaufstellung nach hinten. Das hieß dann nach dem Rennen 1 in der Fahrerwertung, dass natürlich Jan Maschakowski und Theo Noé rangekommen sind auf insgesamt 12 Punkte. Und das war ja eben der große Fight zwischen den beiden, Michael Schrey, Gabriel Piana gegen Jan Maschakowski und Theo Noé. Doch Rennen 2 sorgte für sehr viel Chaos, zumindest in Sachen Reifenpoker. Und da hat man sich eben verpokert, nicht nur bei Michael Schrey und Gabriel Piana, sondern auch bei den Jungs von dem Zaxby-Team, Jan Maschakowski und Theo Noé, die auf Regenreifen gesetzt haben, obwohl so größtenteils alle anderen des Feldes auf die profillosen Slicks gesetzt haben und deshalb ging der Plan auf Aufholung in Sachen Team Zackspeed nach hinten los und deshalb wurden nach diesem Rennen dann Gabriel Piana und Michael Schrey Meister in der GT4 Germany. Das ist ziemlich unrühmlich, wenn wir es so überlegen, dass man da insgesamt auf der 20. Position ins Ziel kam. Aber solche Rennen gibt es halt eben auch. Die wichtigen Rennen muss man eben gewinnen. Und das sind teilweise auch solche Sachen. Und deshalb ging es da für sie zumindest in diese Richtung. Und dann hieß es nach dem Nürburgring-Rennen 3 Punkte nochmal dazu und 4 Punkte für Jan Maczakowski und Theo Noé, also 189 zu 178 Punkte, reicht für die Meisterschaft für Michael Schreier und Gabriele Piana in der GT4 Germany und somit auch der erste Erfolg für den BMW M4 GT3 in dieser Meisterschaft. Und deshalb starke Leistung für das Hofer Racing Team bei Bonk Motorsport. Muss man da natürlich auch eine starke Leistung für bringen. Schauen wir nochmal auf die Team, auf die Trophy und auf die Juniorwertung in der GT4 Germany. Machen wir weiter mit der GT4 Germany Teamwertung. Tax Speed 4. Hofer Racing bei Bonk Motorsport 213 zu 196. Also die Tax Speed Mannschaft in der GT4 Germany Teammeisterschaft. Da zumindest ein Sieger vor. Wie gesagt, Hofer und dann Dörr, Alight und Overdrive Racing, die dann auf 3, 4 und 5 folgen. In der Trophy-Wertung ist Tom Kiefer und Christian Kosch vorne. Mit 470 Punkten holt man sich da die Meisterschaft vor Joachim Böttling, Tano Neumann und Georg Braun und gefolgt dann auch von Stefan Grosch-Stollen. In der GT4 Germany Trophy-Wertung eben dann die 3 und in der Junior-Wertung sind es Theo Noé und der da mit 211 Punkten vor Leon Wasserteurer und Leo Pichler, auf der da die Meisterschaft feiern kann. Phil Dörr, Stefan Bostanjenew und Moritz Wiskirchen folgen auf 3, 4 und 5. Ja, und das war die ADAC GT Masters. Ein kleiner Hinweis für euch, wenn ihr ein Ticket haben wollt für die ADAC GT Masters, dann macht das jetzt schon mal am besten, wenn ihr wisst, ich möchte zur ADAC GT Masters und dann auch da die Rennen vor Ort auch verfolgen, dann könnt ihr das jetzt schon tun, nämlich unter der Adresse adac-motorsport.de. Da gibt es aktuell eine Early Bird Aktion, wie man es gerne neudeutsch so betont. Und da gibt es eben die Early Bird Aktion, dass man als ADC-Mitglied die nochmal doppelt profitieren kann. Also egal ob Plus oder einfacher ADAC-Mitglied, kann man doppelt profitieren mit einem Extra-Rabatt und bis zum 31.12. kann man von attraktiven Frühbucher-Tarifen eben profitieren. Auch als ADAC-Mitglied kriegt man sogar nochmal einen Sonderrabatt. Das sind meistens dann, also es sind 10%, die ihr auf ein Ticket bekommt. Und wenn ihr ein Wochenendticket haben wollt, dann könnt ihr jetzt schon mal nochmal einen Rabatt von 7 Euro beschaffen. Kinder bis einschließlich 16 können kostenlos in Begleitung mit einem Normalpreisticket, also mit einer normalen Begleitperson in Anführungszeichen, also mit einem Erwachsenen, der keine Behinderungsticket hat, also als Begleiter oder als schwerbehinderte Person oder schwer beeinträchtigte Person da auftaucht, kann dann tatsächlich kostenfrei mit rein. Und die normalen Tickets gibt es dann auch, wie schon erwähnt, wie gesagt, Freitag, Samstag und Sonntag sind auch einzeln buchbar und eben gesagt, Wochenendticket dann schon jetzt mal etwas günstiger als sonst. Wie gesagt, ADAC Motorsport-motorsport.de, dort findet ihr alles, da könnt ihr jetzt alles schon mal buchen. Da findet ihr auch die Termine, zum Beispiel, wenn ihr zum Nürburgring wollt, dann könnt ihr am 5.8. bis zum 7.8. da eure Vorteile dann eben dann sichern. Wie gesagt, bis zum 31.12.2021 könnt ihr doppelt abräumen dann bei der Ticketauswahl des ADAC GT Masters. Da kann man das nur wärmstens empfehlen. Ich hatte sehr viel Spaß am Nürburgring. Ich glaube, ich hoffe zumindest im nächsten Jahr, dass es da nicht so kalt ist. 7.8. respektive 5.8. bis 7.8. sollte es hoffentlich nicht so kalt sein, wie es jetzt im November war. Aber das gehört eben dazu. Nach einer kurzen Pause reden wir über die FIA WEC, beschränken uns ein bisschen auf die Ungereimtheiten zwischen Porsche und Ferrari, nachdem es da zu der Kollision kam in der mehr oder weniger letzten Phase des Rennens, im Endeffekt das Finale des Rennens. Dort ging es ja auch um sehr viel, da ging es ja um die Fahrermeisterschaft in der GTE Pro. Wir schauen darauf nach einer kurzen Pause hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Zurück ist der Pause hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de und wir hinweisen euch nochmal darauf hin in Sachen Social Media. Wie gesagt, auf Instagram, Twitter und Facebook sind wir vertreten. Da findet ihr alles rund um den Podcast. Da findet ihr die neuesten Folgen auf Anhieb. Also direkt, wenn die neueste Folge raufkommt, dann sind wir direkt da und posten euch das, sodass ihr euch die direkt anhören könnt. Und auch mehr Sachen gibt es auf Social Media. Wir schauen auf die FIA WEC und da war ja das Rennen von Bahrain. Ich habe es zugegebenerweise nicht nochmal geguckt, aber zumindest die Schlüsselstellen dieses Rennens. Und das war im Endeffekt 13 Minuten vor Schluss. Auf einmal steht der Porsche 911 RSR von Kevin Estre und Michael Christensen und auch von Neil Gianni auf der Strecke und man fragt sich, warum. Und das lag daran, dass der Ferrari auch unter anderem mit Alessandro Perguidi ihn umgedreht hat. Und da gab es dann, das Ganze hat Alessandro Perguidi auch selber so kommuniziert, einen Fehler von sich. Das hat er vollkommen zugestimmt. Und da ging es dann, hat er erst die Anweisung bekommen, dann von der Rennleitung den Porsche vorbeizulassen. Doch der fuhr in die Boxengasse und somit hat auch die Rennleitung gesagt, dass es vollkommen okay ist. Und das Ganze dann rund um Eduardo Freitas, die dann gesagt haben, okay, du kannst frei fahren. Das wird wohl nichts mehr. Auch eine Strafe gab es im Nachhinein nicht mehr. Und das hat natürlich die Leute aus Zuffenhausen, gerade auch im Endeffekt aus Moisbad, die Mannheim-Mannschaft, ziemlich aufgeregt. Und deshalb geht man jetzt eben vor das FIA-Sportgericht. Und da möchte man das eben jetzt klären. Denn durch diese Entscheidung und durch diese Sache ist ja Ferrari mit Alessandro Perguidi und seinem Teamkollegen James Calado Meister in der GT Pro, 11 Punkte trennten die beiden jetzt zumindest aus aktuellem Stand zwischen der Ferrari und der Porsche-Truppe. In der Hinsicht, dass Ferrari auch noch ein bisschen BOP zurückgekriegt hat in dem Rennen, zumindest was ich, also ich habe es ja nicht ganz gesehen, ich habe Ausschnitte davon gesehen, lag der Ferrari ziemlich gut, also von der BOP her ziemlich stimmig. Und deshalb, ja, muss man einfach sehen, was daraus ist. So richtig berühmt und auch so richtig fein war es nicht, was man dann im Interview gemacht hat. Da ist Michael Christensen, meine ich, zumindest dorthin gegangen und hat ein bisschen, ja, den Po gezeigt. Also ihr könnt mich mal alle am A-Punkt und ja, das war auch nicht unbedingt rühmlich. Damit macht man sich zumindest von außen rum keine Freunde, dass die Reaktion irgendwo auch aus der Emotion entstanden ist und auch ein bisschen albern wirkt, ist, glaube ich, ihm klar. Und da sollte man, glaube ich, da jetzt kein Urteil drüber fällen, was man davon halten sollte. Ja, man kann es so sehen, Wie gesagt, Emotionen spielen in diesem Sport dazu. Und ich finde, glaube, man sollte es auch mal mehr und mehr zeigen dürfen. Und ich glaube, das war dazu auch nicht schlecht, mal die Gelegenheit dann zu nutzen. Ja, das Rennen im Endeffekt 8 Stunden von Bahrain. Wir haben einen neuen Fahrer, Weltmeister in der Hypercar-Klasse. Das stand mehr oder weniger vor diesem Rennen auch fest. Kamui Kobayashi, José María López und Mike Conway, die ja vor der Toyota-Gruppe mit der 8, Brandon Hartley, Kazuki Nakajima und Sebastian Buemi, dann das Rennen beendet haben. In der LMP2-Klasse war es ein starker Sieg, tatsächlich für die WRT-Mannschaft, ähnlich wie bei den 6 Stunden von Bahrain der Woche zuvor. So waren Charles Milesi, Ferdinand Habsburg und Robin Fiennes die Meister in der hart umkämpften Klasse der zweiten Prototypen-Serie im Rahmen der WEC. In der Pro-AM-Meisterschaft ist es das Racing Team Neverland, was in der Teammeisterschaft vorne war, vor dem Real Team Racing Team und dem Dragon Speed Team. In der Pro-AM, in den Fahrern, ist es Fritz van Aert, der als einziger Fahrer dort eben den Titel holt. 167 Punkte, somit der Premieren-Champion in der LMP2. Und schauen wir rein auf die Teamwertung in dem Gesamt-LMP2-Team, ist es das WR-Team-Team mit 151 Punkten in dieser Meisterschaft. In der GTR AM, in den Fahrern ist es Alessio Rovero, Franco Peredo und Niklas Nielsen, die in der AM-Meisterschaft, und das stand mehr oder weniger vor diesem Rennwochenende auch fest, dass man dort den Titel einheimst, und dort ging man eben jetzt mit dem Sieg auch dann in die Ruhmeshalle ein in Sachen Meister. Vor Ben Keating, Dylan Pereira und Philippe Frager reiht man sich eben dort ein. Und in der Teammeisterschaft ist es das AF Corse-Team, was auch dort den Meistertitel holt in der Amateurklasse der FIA WEC. Und wichtig zu benennen ist auch, dass wir noch den Rookie-Test hatten. Direkt nach dem Rennwochenende folgte, und in der Hypercar-Klasse war der schnellste der Nicolas Lapierre, der mit einer 1:48.694 in der Alpine A480 von Gibson die schnellste Zeit gesetzt hat, das Ganze am Vormittag. Im Vergleich zu seiner Rundenzeit von 1:48.875 in der Schlussphase der dreistündigen Nachmittagssession, die den Toyota GR010 Hybrid mit der Nummer 8 an der Spitze der Zeittabellen verdrängte. In der LMP2 ist der frisch gebackene Weltmeister Charles Medici beim Debüt des Franzosen am Steuer des Hypercar-Autos innerhalb von 8 Zehntel von Conways Benchmark-Zeit und beendete eben den ganztägigen Test als schnellster Rookie. Der Rallye-Weltmeister, der siebenmalige Rallye-Weltmeister Ogier, war fast 2 Sekunden langsamer als die Tagesbestzeit. 1,782 Sekunden fehlten dem Franzosen auf Mike Conway in der 7. Sophia Flörsch führte in der LMP2-Klasse das Ganze mit dem Test beim Team WRT die ganze Sache an. 1:50.870 aus der Nachmittagstrainingssession, die reichte für die Führung. Und das Ganze vor der Truppe von Jota Team mit Jaceman Jaffar. 0,441 Sekunden war man eben dort schneller, und Sophia Flörsch eben ganz stark unterwegs. Zu den anderen Rookies in der LMP2 gehörten die Champions der W-Series, also der Champion, die Champion der W-Series, nämlich die Champion, die Championikin, wenn man so nennt, Jamie Chadwick, Lily Ruado de Cloere, die sich als Nummer 1 eben jetzt bei Richard Mill Racing das Team begleiteten, Alice Powell, die hatte eben keine Runden tatsächlich und da leider nicht eben dann dabei bei den Rookie-Tests. Sie war vor Ort, denke ich, zumindest, aber keine Runden für die Einsermannschaft. Und sonst haben wir noch tatsächlich die GTAM. In der GTE Pro war ja soweit nichts großartig zu sehen. Simon Mann und Christopher Ulrich treten Runden in der 52 auf Corse, aber sonst war ja nicht so viel zu sehen. Andrew Watson machte Benchmark-Runden in allen drei Aston Martins GTEs und blieb eben der schnellste in der GTE AM. In dem Iron Lynx Ferrari von Robert Kubica war der schnellste unter den Rookies der Klasse, und der Aston Martin von mit der 98 von David Pittard und Florian Latour war auf Platz 3 zu finden, und deshalb sehr, sehr schön dort die Rookies auch dann dabei zu sehen in der LMP2. Wie gesagt, Rookie-Testfahrten der WEC auch nicht unspannend, denn es geht ja auch so ein bisschen in Richtung der nächsten Saison der WEC, wie man sich da natürlich auch aufstellt. Und wir schauen auf die IMSA-Meisterschaft. Dort kämpft man an diesem Wochenende in den 10 Stunden beim Motul Petit Le Mans um die Meisterschaft. Wir kämpfen noch in der DPI-Meisterschaft um den Sieger. Wir kämpfen noch, meines Wissens nach, auch noch in der LMP2 um den Champion. In der LMP3 kämpfen wir auch noch um den Champion. In der GTLM ist soweit alles klar. Da sollte es für Corvette Racing und Antonio Garcia, Jordan Taylor, alles soweit sicher sein. Aber auch in der GT Daytona ist noch einiges offen. Und wir schauen mal auf die Starter. Die Starter, die wir sonst immer so kennen, die sind natürlich immer dabei. Renger van der Sande, Kevin Magnussen, unterstützt werden die beiden von Scott Dixon. dem Indycar-Piloten Tristan Vautier, Loïc Duval und Sebastian Bourdais. Der ist komplette französisch gespannt, dann auf dem Muslim Sampling Auto mit der 5. Ricky Taylor, Philippe Albuquerque kennen wir auch. Alexander Rossi, der Indycar-Pilot, werden die beiden dann unterstützen. Im Kunikel Minolta, Cadillac, im Acura, letztes Jahr noch Cadillac, Entschuldigung. Philippe Nasa, Mike Conway und Pipo Derani in der 31 in dem William Engineering Auto. Was wir sonst nicht immer sehen, ist das Auto auf der 48, Jimmy Johnson, Kamui Kobayashi und Simon Pagenaud in der 48 im Ally Cadillac Racing Auto. Dann in der 55, der letzte Auftritt für Mazda Motorsports, für Oliver Jarvis, Harry Tinknell und Jonathan Bomaritio in dem Mazda DPI in dieser Saison. Und auch für immer im Endeffekt Mazda DPI, die ziehen sich ja zurück in der Hypercar, auch in, man wird nicht eben in diese Hypercar-Klasse einsteigen. Den Cameron, Helio Castroneves und Juan Pablo Montoya, der im Meyer Schenk Racing Auto einhelfen wird und da auch eben jetzt dabei sein wird. In der 60 vom Meyer Schenk Racing with Corp Agajayan, eben das Series XFM Autonation Auto. In der LMP2 haben wir das Tower Auto, Win und Aero Motorsport Team, das wir immer kennen, genauso auch in einem besonderen Design, das Aero Motorsport Team. Da wird man eben dabei fahren mit dem Design, was wir auch am Anfang der Saison gesehen haben, nämlich dieses Design, was ja ein junges Kind gemacht hat. Und da eben in dieses spezielle kindliche Design wird man dann eben fahren. Und das ist, finde ich, als Saisonende auch ziemlich, ziemlich cool. United Autosport dann dabei mit James McGuire, Wayne Bird und Guy Smith. Ben Keating, Michael Jensen und Scott Hoffica im PR1 Mattheisen. Tower Motorsport fährt in mit Jonathan Franco, Gabriel Aubry und James French. Win mit Stephen Thomas, Christian Nunes und Thomas Mirelli. Und das Aero Motorsport Team, was wir ja gerade schon ausführlich besprochen haben. Der White, Merriman, Kylie Tilly und Ryan Diesel in der 18. In der LMP3 haben wir die üblichen Verdächtigen, United Autosport, USA 40, Seven Motorsport, GR3 Racing, die dürften neu dabei sein, Andretti Autosport dabei, Performance Tech, Fast MD, Core, Riley, Win und auch noch ein Riley-Auto. Also da gehen wir jetzt zwar nicht so extrem drauf ein, aber ja, die LMP3 mit 10 Autos zumindest mal stärker besetzt als die stärkste besetzte Prototypenklasse dort jetzt bei dem Rennen von Road Atlanta. Gehen wir in die GTLM, dort sehen wir die beiden Corvette Racing Fahrzeuge, Garcia, Taylor und Katzberg, Milner, Tandy, Sims, also in der 3 und der 4. Und dann sehen wir auch das letzte Auftreten des BMW Team RLL, dem Racing Auto von BMW mit dem M8 GTE, da werden wir das letzte Mal das Auto sehen. John Edwards, Jesse Krohn, Augusto Farfus werden das letzte Mal in der 24 fahren und in der 25 Conor De Filippi, Philipp Eng und Bruno Spengler in dem Fahrzeug. Cuba McNeil, Matthew Jaminet und Matt Campbell für Red Tech Racing. Die Gerüchte haben sich doch irgendwie verfestigt, obwohl man das bei Core respektive auch bei Proton Racing nicht so angedeutet hat, aber Michael Christensen, Kevin Estron und Frederik Markowiecki werden für Rarotec Racing das 97er Auto fahren, dann eben beim PT Le Mans, also eine relativ volle GTLM Klasse 6 Fahrzeuge sind dabei. Die größte Klasse in diesmal auch wieder die GTD mit 15 Fahrzeugen. Mit den bekannten Leuten, mit Paul Miller Racing, mit Pfaff Auto, Vaser Sullivan mit den Lexusen, mit Wright, mit GRT Grassa tatsächlich wieder dabei, Heart of Racing, Algera, Gilbert, Korthoff Motorsports, die sind neu dabei, also Performance Driving Group, Magnus with Archangel dabei, Windward, bei dem Endurance Racing wieder dabei. Tatsächlich sehr schön und natürlich auch das Hardpoint-Team, genauso wie Turner. Da schauen wir jetzt mal speziell auf die Meisterschaft, zumindest in der GT-Klasse. Da müssen wir speziell darauf schauen, denn da hat es viel Veränderung gegeben in diesem Jahr und da muss man einfach wirklich sagen, diese Klasse immer am meisten umkämpft, was wir zumindest da sehen. Viel gewechselt, gerade auch in den letzten Rennen. Da gab es eben viele Umwechslungen in dieser Klasse und da schauen wir jetzt eben mal rein in die Standings der GTD-Klasse. Und aktuell führt das Auto rund um Laurens Wanthoorn und Zach Robichon mit 2938 Punkten zu 2888 Punkten für die Paul Miller Racing Mannschaft mit Brian Sellers und Madison Snow. Da hinten Roman De Angelis und Ross Gunn, die ja zeitweise die Meisterschaft angeführt haben. Patrick Long auf 4 und Bill Oberlin und Robbie Fawley auf 5, die auch ähnlich wie das Auto von Roman De Angelis und Ross Gunn, also das Heart of Racing Team, tatsächlich auch zeitweise die Meisterschaft lange Zeit angeführt haben. Ja, wichtig zu benennen ist, es gibt unterschiedliche Punkteanzahlen für das für einen Sieg und für so einen Endurance-Sieg gibt es halt eben soweit die höchste Punktzahl dort ist die eine 300er Faktor, also 385 Punkte gibt es dort für den Sieg. Road Atlanta und ja, da muss man eben schauen, wie das ist. Es bleibt knapp, also im Endeffekt, da kann auch noch das Team von Bill Oberlin und Robbie Fawley da noch einiges machen. Aaron Tillitz und Jack Horswell sollten wohl raus sein, die auf Platz 6 liegen. Aber zumindest in den ersten 5 kann da sich einiges ändern. In der DPI ist es auch immer noch knapp zwischen Ricky Taylor und Philippe Albuquerque. Da trennen tatsächlich nur 19 Punkte die beiden hintereinander und Olivier Jarvis, Harry Tinknell, Renger van der Sande und Kevin Magnussen dann dahinter. Da geht tatsächlich noch einiges in der IMSA-Meisterschaft, dann das Rennen von Road America, dann um 18 Uhr zu sehen bei Motorvision TV und bei IMSA TV. Das Qualifying sollte dann schon etwas früher zu sehen sein, also das am Samstag, wie gesagt, schon das Rennen und das Qualifying, wenn wir mal komplett auf die aufs Schedule gehen, das sehen wir dann am Freitag 3.40 Uhr, also für euch umgerechnet dann auf die europäische Uhrzeit 21.40 Uhr, dann IMSA TV, aber sonst das Rennen dann auf den Samstag 18 Uhr dann zu sehen bei Motorvision TV oder bei IMSA TV. Das Ganze dann eben bei Motorvision auf Deutsch und auf Englisch zu sehen bei IMSA TV exklusiv mit Radio Le Mans auf Englisch. Bis dahin, ja, wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis dahin, hört fleißig den Podcast, folgt uns auf Social Media. Wir freuen uns auf die 10 Stunden PT Le Mans. Und über alles Weitere findet ihr dann am Freitag noch, was es hörenswert gibt, dann mit dem GT-Talk-Update. Wir biegen so langsam in die Schlussphase ein und das heißt im Endeffekt, wie gesagt, jetzt MotoGP Petit Le Mans und dann darauf folgend das Rennen von Macau, was wir auch live im Audiokommentar begleiten werden. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Uns ab Freitag, wie schon erwähnt, hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Folgt auf Social Media. Bis dahin. Möglich wird mir das sein. Tschüss und bye-bye.
GT Talk. Der wöchentliche GT- und Langstrecken-Podcast. Mit Lukas Storms auf meinsportpodcast.de. Der GT Talk auf meinsportpodcast.de wird hier präsentiert von Virtual Racing School. Alles rund um den virtuellen Motorsport bei Virtual Racing School. Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School. Von Champions für angehende Champions.